Live auf der Lehramt.
Es ist gar nicht so von Anfang an absehbar, wenn die Zusammenarbeit mit uns beginnt, wer den Absprung macht und wer nicht. Vollkommen zieloffen. Da geht es darum, die Basis zu legen, um selbst eine informierte, fundierte Entscheidung treffen zu können. Wir lenken also überhaupt nicht irgendwelche Entscheidungen, ne, sondern wir begleiten mit den richtigen Methoden. Man kann also von Anfang an nicht so absehen, wer wird tatsächlich kündigen und wer wird nochmal mit einer anderen Haltung und einem anderen Handlungsarsenal in Schule zurückkehren.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge sprechen wir über etwas, das viele von euch im Schulalltag spüren, aber vielleicht nicht genau einordnen können. Ich möchte heute Gefühlen nachgehen wie Ohnmacht, dem Gefühl von Ausbrennen, Isolation oder dem Gefühl von mangelndem Selbstwert, immer weiter an sich selbst zweifeln. Und ich möchte mich diesen Phänomenen, die viele Lehrkräfte an sich beobachten, nähern aus einer bestimmten psychologischen Richtung. Ich möchte die nämlich einordnen unter Betrachtung der sogenannten psychologischen Grundbedürfnisse. Vielleicht bist du mit diesem Konzept schon bekannt. Es ist ein Konzept vom Psychotherapieforscher Klaus Grawe. Und der hat 4 zentrale psychologische Grundbedürfnisse identifiziert, die für unser psychisches Wohlbefinden essentiell sind. Meine These ist, dass Dinge wie Ohnmacht, Ausbrennen, Isolation und Selbstwertkrise, die ganz viele Lehrkräfte bei sich beobachten und täglich spüren, etwas mit der Verletzung psychologischer Grundbedürfnisse zu tun haben könnten. Es gibt sicherlich multikausale Erklärungsansätze für diese Gefühle. Auch in den vergangenen Podcast-Folgen habe ich mich immer wieder diesen Phänomenen gewidmet. Aber heute schauen wir mal aus dem Blickwinkel der psychologischen Grundbedürfnisse nach Klaus Grawe darauf. Ich stelle dir einmal die 4 Grundbedürfnisse vor und gehe dem nach, wie könnten die eigentlich im Schulalltag verletzt sein? Wodurch? Das erste psychologische Grundbedürfnis ist das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle. Kontrolle über unser Leben, Orientierung in unserer Umgebung. Menschen möchten Situationen vorhersehen und beeinflussen können. Es fühlt sich total schlecht an, wenn man ausgeliefert ist oder sich ausgeliefert fühlt und das Gefühl hat, ich kann überhaupt keinen Einfluss nehmen auf das, was mir hier täglich passiert. Dementsprechend ist dieses Ohnmachtgefühl bei vielen Menschen im Lehrberuf da und dieses ständige Strampeln nach Kontrolle. Auch gesteigerter Perfektionismus ist natürlich letztlich ein Strampeln nach Kontrolle behalten, die Kontrolle darüber, wie vielleicht eine Stunde verläuft, indem ich sie besonders perfekt vorbereite und damit versuche zu verhindern, dass es für mich unkontrollierbare Momente gibt. Ne? Dinge, die im Schulalltag möglicherweise dieses Grundbedürfnis bedrohen, können sein ständig wechselnde Vorgaben von oben oder kaum Einfluss zum Beispiel auf die Klassenzusammensetzung, den Lehrplan, wie wirst du in welchen Fächern eingesetzt, wie ist dein täglicher Ablaufplan, bist du spontan in irgendeine Vertretung reingesteckt worden oder es könnten unvorhersehbare Situationen im Klassenzimmer sein. Es könnte sich ein Gefühl der Fremdbestimmung durch Schulleitung und durch Behörden einstellen. Dieser Verlust führt zu einem Gefühl von Ohnmacht, denn es verletzt natürlich das Kontrollbedürfnis. Chronische Überforderung und Hilflosigkeit können daraus erwachsen, das Gefühl des Ausgeliefertsein, diese lähmende Handlungsunfähigkeit oder auch eine innere Resignation, das Verlust des Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten. Das ist oft eine Situation, in der Kundinnen und Kunden zu uns kommen und wir analysieren dann, dass sie selber eigentlich auch die Kontrolle ein bisschen abgegeben haben über ihr eigenes Leben. Natürlich gibt es diese Fremdbestimmungsfaktoren von außen, die führen zu der Lernerfahrung oder vielleicht zu der fälschlichen Lernerfahrung. Ich kann ja sowieso gar nichts kontrollieren. Und dann werden auch bestimmte Handlungsspielräume gar nicht mehr ausgeschöpft, die aber doch da sind. Wir gucken dann also darauf, dass wir Gestaltungsspielräume wieder erweitern. Ne? Typische Gedanken, die man aber haben könnte, wenn dieses Grundbedürfnis verletzt ist, ist, egal was ich tue, es ändert sich ja doch nichts. Ich kann die Situation gar nicht beeinflussen. Oder das System, also dieses große, abstrakte System, ist stärker als ich. Ich bin nur ein kleines Rädchen im System. Es ist egal, was ich mache oder tue oder lasse. Ich habe hier mein Leben gar nicht mehr in der Hand. Und in dieser Situation von Kontrollverlust kommen auch viele Personen und suchen das Gespräch mit uns und merken dann, wenn sie mit uns Lösungsansätze und erste strategische Schritte in unserem Erstgespräch oder Zweitgespräch entwickeln, bevor sie sich überhaupt entscheiden, mit uns zusammenzuarbeiten, dass ihnen alleine das schon Kontrolle zurückgibt, nächste Schritte zu kennen und loszugehen. Also wir kennen den Gedankengang auch, dass Personen, die Hilfe suchen, dann zurückschrecken und 3 Schritte zurückgehen und glauben, ach scheiße, wenn ich mir Hilfe suche, dann gebe ich Selbstbestimmung auf, dann werde ich ja vielleicht von draußen dirigiert. Also ich verliere noch mehr Kontrolle dadurch, dass ich mir Hilfe suche. Das Gegenteil ist der Fall. Dadurch, dass du dich selbst ermächtigst, dich informierst und auch strategisch deine nächsten Schritte kennst, gewinnst du Kontrolle. Also befriedigst du damit ein psychologisches Grundbedürfnis, daran zu arbeiten, Kontrolle zurückzuerlangen. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass du dir Hilfe von außen suchst, wenn du bisher mit deinen bisherigen Strategien nicht weitergekommen bist und immer noch dieses Gefühl von Ohnmacht hast. Ne? Dann hol dir zum Beispiel eine Hilfsstruktur an die Hand oder eine Person, die dich begleiten kann, eine erfahrene Person oder zum Beispiel ein Coaching mit Gleichgesinnten und mit erfahreneren Coaches, sodass du strategische Schritte ganz klar definieren kannst, weißt, was du brauchst, und das gibt dir plötzlich wieder Handlungsspielraum. Das gibt dir das Steuer zurück und das befriedigt dieses Orientierungs- und Kontrollbedürfnis. Fühlt sich also gut an, das wieder auszuweiten. Das zweite Grundbedürfnis ist das nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Das siehst du bei jedem Baby, ne? Also ein Baby hat keinen Bock auf alleine rumliegen, auf müde sein und auf hungrig sein. Und ein Baby hat es gerne, wenn es kuschelig warm ist und es fühlt sich geborgen, es ist trocken, es ist satt und es beschäftigt sich auch noch jemand mit dem Baby, macht vielleicht ein bisschen Quatsch. Das ist Lustgewinn und ja, Unlust, da fängt ein Baby an zu weinen. So ticken wir natürlich auch noch als Erwachsene. Prokrastination ist ja zum Beispiel auch genau dieses Streben nach Lustgewinn bzw. Unlustvermeidung. Wenn du der Ansicht bist, ich kriege meine Arbeit nicht getan, ich müsste mal einen Zeitmanagement-Workshop machen, dann liegt dein Problem meistens nicht daran, dass du halt die Pomodoro-Technik oder die Eisenhower-Matrix erlernen musst und deswegen besser priorisieren und delegieren musst. Vielleicht liegt da ein Müh deiner Prokrastination auch verborgen. Aber es geht vielmehr um emotionale Unlust, um Ängste, die daran geknüpft sind, um bestimmte Introjekte, also Glaubenssätze, die mit der Erledigung deiner Arbeit verbunden sind. Also gilt es, da hinzugucken, wenn für dich zum Beispiel das Thema Prokrastination eine Rolle spielt. Also dieses Grundbedürfnis nach Lustgewinn, das beschreibt unseren natürlichen Wunsch, angenehme Erfahrungen zu machen und unangenehme zu vermeiden. Wie kann das im Schulalltag bedroht sein? Zum Beispiel durch die ständige Konfrontation mit Konflikten, durch Grundbedürfnisse, rein körperliche Grundbedürfnisse, wie sich sicher fühlen, was manchmal nicht der Fall ist, durch hohe Lärmbelastung, durch kaum Pausen haben zur Regeneration, also keinen Schutzraum für den Rückzug, durch permanenten Zeitdruck und Dokumentationspflichten. Das können nervige Aufgaben sein, das können aber auch einfach welche sein, die auf unseren Organismus störend einwirken, bedrohlich einwirken. Und dieser Verlust führt zu emotionaler Erschöpfung, also dieses verletzte Lustbedürfnis. Das führt zu chronischer Müdigkeit, Energielosigkeit, Freudlosigkeit im Alltag, man verliert die Motivation, man wird zynisch gegenüber der Arbeit und typische Gedanken könnten sein, ich kann nicht mehr, nichts macht mir mehr Freude. Wozu das alles? Also man könnte in so eine Sinnkrise reingeraten, wenn die Möglichkeiten, angenehme Erfahrungen im Alltag zu machen, limitiert sind und die Möglichkeiten, unangenehme Erfahrungen im Alltag zu machen, sich kaum vermeiden lassen. Das führt also dazu, dass du ausbrennst, emotional dich leer fühlst und keine Motivation mehr verspürst, sogar zynisch wirst. Dazu kommt dann noch das Schuldgefühl. Oh nein, ich müsste doch aber eigentlich eine engagierte Lehrkraft sein. Ne? Dahinter steht möglicherweise das verletzte Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Psychologisches Grundbedürfnis Nummer 3. Und das ist das Bedürfnis nach Bindung. Menschen brauchen sichere, verlässliche Beziehungen und positive zwischenmenschliche Kontakte. Überleg mal, ob du das in deiner Schule, an deinem Standort, in deinem Kollegium mit den Klassen, die du unterrichtest, so bestätigen könntest, dass du das hast. Wie könnte so etwas bedroht sein, also dein Bedürfnis nach Bindung im Schulalltag? Durch Einzelkämpfertum. Also isolierte Arbeit im Klassenzimmer, mangelnde etablierte Teamstrukturen, durch wenig Zeit für kollegialen Austausch. Also du bist immer in der Freistunde irgendwie im Lehrerzimmer, aber da sitzen dann nur so zwei vereinzelte Kollegen und wenn du dich mit jemandem absprechen möchtest, dann gibt's dafür eigentlich überhaupt kein Forum, also keine Begegnungszeit. Diejenigen fahren dann direkt nach Hause, wenn die ihren Unterricht erledigt haben. Ihr habt gar keine Überschneidungszeiten und die Absprachen, die sind außerhalb von Kernunterrichtszeiten auch schwierig. Also es gibt überhaupt keine Anbahnung durch Schulentwicklung, dass Kollegen sich gezielt zusammensetzen können. Es kann auch sein, dass du durch große Klassen nur oberflächliche Beziehungen zu deinen SchülerInnen aufbauen kannst. Also, dass du das Gefühl hast, ich kenne die gar nicht richtig. Ich kenne deren Bedürfnisse auch gar nicht richtig. Und deswegen kann ich nur mangelhaft auf die eingehen. Es ist mir aber ein Bedürfnis, mit denen in Beziehung zu gehen. Ich möchte nicht nur gemocht werden, ich möchte auch, dass die Lernerfolge haben, dadurch, dass wir uns alle gut verstehen. Ich habe nicht die Zeit dafür, ins Klassenklima zu investieren durch Teambuilding-Maßnahmen. Es sind einfach zu viele. Ich weiß, teilweise da schlummern irgendwelche Themen im Elternhaus, aber ich kann denen auch nicht nachgehen. Ja, ich fühle mich irgendwie ein bisschen lost in der Arbeit mit meinen Schülerinnen und Schülern. Dabei würde ich die doch gerne begleiten. Ich hätte gerne eine gute Beziehung zu denen. Das ist auch ein Thema, das habe ich als Fachlehrerin mehr beobachtet als Klassenlehrerin. Ich war Klassenlehrerin einer Unterstufenklasse und ich war auch LK-Lehrerin. Da hast du ja viel Stunden in der Klasse. Dementsprechend kennst du die auch viel besser, als wenn du nur als Fachlehrerin in der Klasse bist. Das hatte ich zum Beispiel in der Mittelstufe mit Geschichte. Dann bist du teilweise sogar nur einstündig in einer achten oder bist mal zweistündig in der neunten. Du kennst diese Kinder überhaupt nicht so gut, wie es möglich ist, wenn du Klassenlehrerin bist von denen. Es gibt aber auch kaum kollegiale Begegnungsräume, dass du die besser kennenlernst, dass man sich mal mehr über diese Kinder unterhält. Du hast einfach total wenig Zeit pro Woche mit diesen Lerngruppen. Und das kann sich auch auf dieses Bedürfnis nach Bindung negativ auswirken. Also du fühlst dich nicht gut gebunden zu den Menschen um dich herum. Vielleicht ja auch im Kollegium, ne? Der Verlust führt also zu Isolationsgefühlen. Dein verletztes Bindungsbedürfnis. Das Gefühl der Einsamkeit, obwohl du den ganzen Tag von Menschen umgeben bist. Stichwort Crowding. Du bist den ganzen Tag in einer Crowd von Menschen. Vielleicht kennst du diese Animationen, wo eine Person still in einer Menschenmenge steht. Die Menschenmenge wuselt ganz schnell um diese eine Person herum und die eine Person steht so fixiert in der Mitte. Und wie in einer Bahnhofshalle oder wie in einer öffentlichen Situation, ne, in einer Fußgängerzone oder so. Die eine Person, die steht da und um sie rum laufen ganz viele an ihr vorbei, wie im Zeitraffer, aber die eine Person ist so total detached, also nicht verbunden. Es kann emotionale Distanzierung von Kolleginnen und Schülern passieren. Also das kann noch mehr begünstigt werden, dadurch, dass du sowieso schon das Gefühl hast, dass die Beziehungen schlecht oder unzureichend sind, gehst du vielleicht auch selber in den Rückzug. Es kann zu Vertrauensverlust führen mit den Leuten, die dich eigentlich entlasten könnten, mit denen du eigentlich ein stabiles Netz bilden könntest, um deine Arbeit besser zu bewältigen, damit es dir auch besser geht, nämlich mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Und dementsprechend kann ein Gefühl der Nicht-Zugehörigkeit sich einstellen. Typische Gedanken könnten sein: Niemand versteht mich wirklich, ich bin ganz allein mit meinen Problemen und ich passe hier nicht mehr hin. Ich fühle mich hier wie ein Alien in meinem Kollegium, hier teilt keiner meine Werte, es ist denen sowieso egal, wie es mir geht, es fragt auch keiner, es sieht auch keiner, wir sind hier alle irgendwie Einzelkämpfer und ich würde so gerne Beziehungen aufbauen, insbesondere auch mit meinen Schülerinnen und Schülern, denn die sind mir anvertraut, aber ich kann nicht. Und irgendwie ist das hier auch Schulkultur, dass es nicht möglich ist und dass es den anderen auch egal ist. Dabei ist dein psychologisches Grundbedürfnis nach Bindung verletzt. Das vierte und letzte psychologische Grundbedürfnis ist das der Selbstwerterhöhung und des Selbstwertschutzes. Wir alle haben das Bedürfnis, uns selbst wertvoll zu erleben und von anderen wertgeschätzt zu werden. Das siehst du auch bei kleinen Kindern. Die haben zum Beispiel einen Lustgewinn, wenn sie Mama und Papa helfen oder wenn sie was lernen und bekommen Lob oder sie kriegen Dank. Ne? Also selbst kleine Kinder wollen sich natürlich gut und wertvoll und zugehörig fühlen. Wie könnte dieses Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz im Schulalltag bedroht sein? Zum Beispiel durch mangelnde Anerkennung der Leistung. Es wird nicht gesehen. Man nennt das Gratifikationskrise. Also es fehlt mir an Wertschätzung, obwohl ich mir doch täglich ein Bein ausreiße. Es ist egal, ich kann es auch lassen, wird auch nicht gesehen. Wie könnte das noch bedroht sein? Durch öffentliche Kritik am Lehrkräfteberuf. Lehrer sind faule Säcke, oh, hast ja vormittags recht und nachmittags frei, 12 Wochen Urlaub im Jahr und dann auch noch überbezahlt. Das nagt auch am Selbstwert und das nagt am professionellen Selbstverständnis, aber es bleibt irgendwie so schäbig an einem hängen. Das wird integriert ins Selbstbild als Lehrkraft. Ja, irgendwie habe ich keinen richtigen Beruf, das kann ja jeder. Ich werde auch noch ziemlich gut bezahlt. Woanders, das könnte ich nicht. Ne? Also man hat ja dann schon das Selbstbild von ich bin minderwertig auf dem normalen Jobmarkt, weil mir nicht bestätigt wird, dass ich fachlich extrem komplexe Arbeit mache, für die ich sehr viel erlernen musste und die auch noch gesehen und gewertschätzt wird. Das Gegenteil ist der Fall. Es wird mittlerweile quasi jeder, der nicht bei 3 auf dem Baum ist, für einen Lehrberuf angeworben. Man muss auch nicht mehr dafür ein erstes und zweites Staatsexamen teilweise haben. Teilweise werden Studierende in die Klassen gestellt. Hauptsache, da steht jemand. Würdest du dich von jemandem operieren lassen, der im ersten Semester Medizin studiert? Und das schlägt natürlich eine Macke in den Selbstwert, in den professionellen Selbstwert und das professionelle Selbstbild von ausgebildeten Lehrkräften. Das könnte doch jeder Anfänger. Dem ist nicht so. Aber es schlägt eine Macke in den Selbstwert. Was auch passieren kann oder worunter auch dieses psychologische Grundbedürfnis leiden kann, ist, wenn man ständig von außen in Frage gestellt wird, zum Beispiel durch kritische Eltern in deiner Klasse, die eine sehr militante Klassenpflegschaft vielleicht gebildet haben und dir ständig auf die Finger klopfen, weil sie vermuten, du hättest nicht genug Kompetenz. Oder wenn du Referendar oder Referendarin bist, dann bist du sowieso ständig in Frage gestellt und das nicht nur fachlich, sondern teilweise ja auch auf total privater, persönlicher Ebene, was deine Kleidung angeht, deine Frisur, wie du sprichst, ob du lächelst oder nicht, ob du vielleicht einen Sprachfehler hast oder ob irgendwas mit deiner Körpersprache nicht stimmt. Ne, das geht ja auf persönlichster Ebene um dich und das wird vermischt mit vermeintlicher Fachkompetenz. Und ein letztes Beispiel, wie dein Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung bedroht sein könnte im Schulalltag, schlichtweg aufgrund der fehlenden Aufstiegsmöglichkeiten. Denn die sind nun wirklich limitiert und manchmal sind Aufstiegsstellen an deiner Schule ja auch langjährig blockiert. Da ist eben schon eine bestimmte Position besetzt und diese Person, die gedenkt auch nicht, den Posten zu räumen. Und wenn dir bestimmte Anträge nicht durchgewunken werden, dann hast du auch keine Möglichkeit, dich von der Schule wegzubewerben oder dich versetzen zu lassen. Da bist du also fremdbestimmt. Und auch das hindert dich mittel- und langfristig daran, dich zu verbessern, dich weiterzuentwickeln. Objektiv und aber auch subjektiv gefühlt. Viele, die zu uns kommen ins Coaching, sagen von sich, ich bin stehen geblieben. Ich fühle mich total abgehängt. Ich fühle mich eigentlich seit Jahren schon stehen geblieben. Ich renne nur vor gläsernde Wände. Das ist das verletzte psychologische Grundbedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Wozu kann das führen? Natürlich zu Selbstwertkrisen, zum verletzten Selbstbild, zu Zweifel an der eigenen beruflichen Kompetenz, Gefühl der Wertlosigkeit, Versagensängste, zu Perfektionismus als Kompensation, zu Vergleichsdenken, zu Selbstabwertung und Gedanken, an denen du das erkennst, ist sowas wie, ich bin nicht gut genug, andere machen das viel besser, was stimmt nicht mit mir, ich sollte das eigentlich können. Das sind diese vier psychologischen Grundbedürfnisse, also das Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle, das Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung, das Bedürfnis nach Bindung und das Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung und Selbstwertschutz. Jetzt kann man sich fragen, okay, wenn diese psychologischen Grundbedürfnisse im Lehrberuf potenziell so bedroht werden, warum gibt es denn Lehrkräfte, deren Grundbedürfnisse im Lehrberuf offensichtlich nicht verletzt werden, die also augenscheinlich besser klarkommen als ich und zufrieden sind? Was könnten denn dafür interne und externe Faktoren sein? Man muss ja immer schauen, was bringst du mit und was bringt dein Umfeld mit? Also was sind die Möglichkeiten des Umfeldes, in dem du dich bewegst oder die Limitationen dieses Umfeldes? Es gibt zwei Facetten, die interne, die von dir und die externe, die von wo bist du, dein Standort, dein Umfeld und so weiter. Ne? Was könnte solch eine Lehrkraft im Unterschied zu einer haben, deren Grundbedürfnisse verletzt sind? Ich schaue hier zuerst auf die internen Faktoren, also die, die Persönlichkeit und Kompetenzen angehen. Es könnte zum Beispiel sein, dass diese Person, deren Bedürfnisse nicht verletzt sind oder die das subjektiv nicht so formulieren würde, ein anderes Arsenal an Resilienzstrategien, Resilienzfaktoren mitbringt. Also zum Beispiel eine ausgeprägte Fähigkeit zur Selbstdistanzierung, hohe Frustrationstoleranz oder realistischere Erwartungen an sich selbst und die Fähigkeit, klare Grenzen zu setzen und deswegen eine ganz gute Work-Life-Balance zu haben. Es könnte sein, dass die Person ein professionelleres Selbstverständnis hat, in dem Sinne, dass da mehr Rollenklarheit ist. Also ein realistisches Rollenverständnis, wann bin ich gefragt als Lehrkraft und was lasse ich vor der Schultür, weil das meine private Rolle angeht. Das heißt, diese Person hat vielleicht eine klarere berufliche Identität, kann sich deswegen besser abgrenzen und nimmt bestimmte Dinge nicht persönlich. Sie hat vielleicht mehr Bewusstsein für eigene Grenzen und Möglichkeiten. Und dann könnte es sein, dass diese Person eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung mitbringt. Dieses Wort fällt hier im Podcast immer wieder. Also ein gesteigertes Vertrauen in die eigenen Ressourcen, in die eigenen pädagogischen Fähigkeiten. Ich bin gut ausgebildet und ich werde das lösen können und ich mache das schon ganz in Ordnung. Vielleicht hat diese Person eine positivere Grundhaltung gegenüber Herausforderungen, weil Herausforderungen sie nicht bedrohen in ihrem Selbstbild. Oder die Person hat eine Gelassenheit, weil sie sich sagt, naja, ich habe ja schon viel gemacht, ich habe schon viel gesehen, viel Erfahrung gesammelt, werde ich schon mit umgehen können, auch mit unkontrollierbaren Situationen. Und vielleicht hat die Person eine konstruktivere Fehlerkultur. Geht also mit Rückschlägen und Fehlern konstruktiv um als Lernerfahrungen und sieht die auch wiederum nicht als Bedrohung für das eigene Selbstbild. Was könnten die externen Faktoren sein, weswegen eine Person ihre psychologischen Grundbedürfnisse im Lehrberuf nicht verletzt sieht? Das könnten natürlich positive schulische Rahmenbedingungen sein. Also unterstützende Schulleitung mit klarer Kommunikation, ein positives Schulklima, gute kollegiale Atmosphäre, gut funktionierende Teamstrukturen, gute Ausstattung oder zumindest angemessene räumliche und materielle Ausstattung. Das sind teilweise Schulentwicklungsthemen, teilweise Führungs- und Leitungsthemen und teilweise Ressourcenthemen. Dann könnte es sein, dass es ein gutes soziales Unterstützungssystem gibt, also wer weiß, ein Kollegiums-Mentoring-System, regelmäßiger Austausch, professionelle Unterstützungssysteme wie SozialarbeiterInnen an der Schule, Zugang zur Schulpsychologie oder vielleicht gibt's eine kollegiumsinterne Kultur von kollegialer Fallberatung, wird vielleicht angeleitet durch einen Beratungslehrer oder eine Beratungslehrerin. Also vielleicht ist das Thema, wir unterstützen uns, in der Schulentwicklung mitgedacht und so etabliert. Und vielleicht gibt es natürlich auch positive Beziehungen zu Schülerinnen und Eltern. Das muss gar nicht damit zu tun haben, was für einen Sozialindex die Schule hat oder welche Schulform das ist, Gymnasium oder was weiß ich, Werkrealschule oder sowas, ne? Vielleicht ist das einfach so, weil das so etabliert wurde. Und vielleicht gibt es als externen Faktor positiv strukturelle Vorteile, so wie überschaubare Klassengrößen, ausgewogenere Zusammensetzung der Lerngruppen. Ich gebe mal das Stichwort Inklusion. Also wenn die Hälfte der Kinder in deiner Klasse Inklusionskinder sind, du bist dafür aber null ausgebildet. Es ist kein Sonderpädagoge oder Sonderpädagogin mit in deinem Unterricht und es geht eigentlich die ganze Stunde nur darum, dass du die Inklusionskinder im Fokus hast und die anderen eben deswegen nicht im Fokus haben kannst. Das ist ja ein wahnsinniger Stressor. Für alle Beteiligten ja im Übrigen, ne? Oder es könnte den strukturellen Vorteil einer entgegenkommenden Stundenplangestaltung mit Pausen geben. Oder du könntest eine gewisse Einwirkungsmöglichkeit bei der Unterrichtsgestaltung haben, Autonomie bei der Unterrichtsgestaltung und nicht sklavisches Hinterherhetzen hinter Lehrplänen und hinter Vergleichsarbeiten und hinter Kontroll- und Prüfungskultur und Selektionskultur und so weiter. Das ist ja auch eine Frage der Haltung, die ein Kollegium entwickelt hat. So, das sind also aus meiner Sicht Dinge, die könnten eine Lehrkraft unterscheiden, die sich in ihren psychologischen Grundbedürfnissen in Schule verletzt sieht und eine andere, die das nicht tut, die zufrieden ist. Da sind immer interne und externe Faktoren im Zusammenspiel. Es liegt nie nur an der Person oder nur am System. Das heißt, es gibt Einwirkungsmöglichkeiten, wie du daran arbeiten kannst, dass diese psychologischen Grundbedürfnisse möglicherweise doch erfüllbarer sind in deinem Schulalltag. Und es kann sein, dass du damit, wenn du mit dem Lehrberuf auf Kriegsfuß stehst, wieder Frieden schließt mit dem Lehrberuf. Es kann aber auch einfach sein, dass du diese Möglichkeiten schon ausgeschöpft hast und erschöpft bist davon, anzuarbeiten, entweder gegen dich selbst, weil du es nicht geknackt kriegst, deine Glaubenssätze, deine Introjekte, oder weil du es satt bist, anzuarbeiten gegen das Gefüge, in dem du steckst, was auch einfach dir überhaupt nicht entgegenkommen will, nicht nachgeben will. Und das ist oft auch die Situation, in der unsere Kundinnen und Kunden stecken. Also erstmal das analysieren, was kann ich eigentlich selbst, was möchte ich auch selbst und was kann ich nicht beeinflussen. Und dementsprechend lässt sich auch als Entscheidung ableiten, gebe ich Schule noch eine Chance und ich gucke, dass ich mich persönlich weiterentwickle und meine Prioritäten anders setze, meine Haltung verändere und im Lehrberuf weiterhin versuche klarzukommen, vielleicht ja auch mit einem Glückserleben. Oder ist dieses Thema jetzt gegessen Und in Schule finde ich das nicht. Ich bin auch müde, mich damit auseinanderzusetzen und ich brauche einen Standortwechsel. Ich brauche einen Reset, einen Neuanfang, um mich selber aus meinen Mustern lösen zu können und um auch einfach in einem anderen Setting den Boden dafür bereitet zu bekommen, weil es ein dankbareres Setting ist für mich. Genau in dieser Entscheidung unterstützen wir unsere Kundinnen und Kunden in unserem Programm Lehrkraftnavigator. Also wenn dich das interessiert, dem Ganzen auf den Grund zu gehen und auch diese Entscheidung super fundiert zu beleuchten, wissenschaftlich fundiert zu beleuchten, mithilfe eines Psychotherapeuten, den wir im Team haben, mithilfe eines Experten für positive Psychologie, den wir im Team haben, mithilfe von Erweiterung deiner Informationen, Erweiterung deines Problembewusstseins und Selbstreflexion, dann melde dich bei uns für ein kostenfreies Erstgespräch. Und dann kannst du dich informieren darüber, wie wir miteinander vorgehen und mit welchen ganz konkreten, machbaren nächsten Schritten du die Kontrolle zurückgewinnst. Das ist das Wichtigste, dass du dich wieder an Steuer setzt und wir dich darin begleiten. Also, wie bekommst du durch eine fundierte Strategie die Kontrolle über dein Leben zurück, wenn man so will, ne? Kennst du den Spruch von Karl Lagerfeld? Wer Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also so ein bisschen so, ne? Wenn du dir Hilfe an die Seite holen willst, dann geh gerne mit uns ins kostenfreie Erstgespräch. Wie kannst du denn darauf einwirken? Auf diese vier Faktoren und wo ist dein Handlungsspielraum? Wenn du Schule nochmal eine Chance geben willst und schauen willst, ist da was für mich veränderbar? Oder ist das Pferd totgeritten? Wenn es um den Faktor Orientierung und Kontrolle geht, dann könntest du schauen, wie kannst du klarere Routinen und Strukturen entwickeln, die dir Orientierung und ein Gerüst geben für deinen Unterricht. Kannst du mit Kolleginnen und Kollegen gemeinsam planen? Gibt es Möglichkeiten, Dinge zu wiederholen? Gibt es Dinge, die du in der Planung berücksichtigen kannst, dass Klassen sich einstellen darauf, dass Dinge wiederkehrend sind? Mach dir deutlich, was die Bereiche sind, die du kontrollieren kannst. Vielleicht ist das im Rahmen der Klassenraumgestaltung oder des Classroom-Managements, der Unterrichtsmethoden. Oder vielleicht ist das auch einfach, dass du dir Kolleginnen und Kollegen im kleinen Kreis um dich scharst und ihr macht so eine Art von Pakt, etwas anders zu machen. Schaff dir also Inseln der Kontrolle. Für manche unserer Kundinnen und Kunden liegen diese Inseln der Kontrolle auch außerhalb von Schule, dadurch, dass sie sich außerhalb von Schule weiter professionalisieren, durch Weiterbildung oder durch ein Side-Business. Es muss nicht alles in Schule passieren. Der zweite Faktor, Lustgewinn und Unlustvermeidung. Wie könntest du darauf einwirken? Du könntest schauen, ist das Lehrerzimmer eigentlich für mich ein Wohlfühlort oder sollte ich mich da eher rausziehen? Ist das für mich der richtige Rückzugsort oder sitze ich in Pausen doch besser woanders? Vielleicht gibt es auch so eine Art von Regenerationszimmer bei euch mit einer Couch oder mit einem Sessel, wo man mal nur für sich alleine sein kann. Oder du bist in dem Klassenraum deiner Klasse oder du bist in sonst irgendeinem leeren Klassenraum. Ich kenne viele Lehrkräfte, die gehen gar nicht mehr ins Lehrerzimmer, weil das für sie der absolute Stressort sind. Du kannst bewusster Pausen einplanen und diese auch konsequent einhalten. Wenn es in Schule nicht möglich ist, dann doch in deinem Arbeitsanteil, der zu Hause liegt. Du kannst selber Methoden nutzen, die dir Freude bereiten. Du kannst Dinge in den Unterricht integrieren, die dir Freude bereiten. Ich kenne zum Beispiel einige Lehrkräfte, die machen Yoga mit ihrer Klasse oder die machen Meditationsreisen, weil es ihnen wichtig ist, weil es sie auch selber runterbringt. Und die haben eine Routine in ihren Klassen etabliert, egal wie alt die sind, dass die das kennen, 10 Minuten, was weiß ich, eine Fantasiereise zu machen oder eine bestimmte Yoga-Übung zu machen. Ne? Wenn das dein Ding ist, warum nicht erlaubt dir das, das mit denen zu machen? Glaubst du, in diesen 10 Minuten hättest du jetzt effektiver noch Ergebnisse erarbeitet? Vielleicht ist es effektiver, diesen Umweg zu gehen. Und alle haben gewonnen. Was vielleicht ja auch geht, Stichwort Unlustvermeidung, ist das Deputat zu reduzieren, wenn finanziell möglich. Haben aber viele unserer Hörerinnen und Hörer schon ausgeschöpft, ich weiß. Du könntest dir Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts suchen. Ja, habe ich auch schon gesagt, Side-Businesses. Ist eine frustrierende Erkenntnis, wenn es in Schule nicht möglich ist, aber dann tummel dich woanders für deinen Lustgewinn. Ja, und wenn es echt nicht sein soll und du erkennst, das Pferd ist totgeritten, dann ist das Thema Kündigung und Berufswechsel ja vielleicht doch aktuell. Punkt 3, das Bindungsbedürfnis erfüllen. Wo ist da dein Einwirkungsbereich? Du könntest ein Tandem mit gleichgesinnten Kolleginnen oder Kollegen bilden und das auch wirklich forcieren. Du könntest initiieren, dass es regelmäßige Intervisionstreffen gibt oder eben eine kollegiale Fallberatungsgruppe an deiner Schule. Du könntest bewusst positive Beziehungen zu Schülern und Schülerinnen gestalten, dadurch, dass du das irgendwie in deinem Unterricht verankerst, dass es dafür ein Forum gibt. Vielleicht ist das die Klassenlehrerstunde. Hatte ich dankbarerweise in meiner Unterstufe, dass ich eine Stunde die Woche hatte, wo ich auf dieses Bindungsthema eingehen konnte und echt super wirksam am Klassenklima arbeiten konnte. Oder du suchst dir bestimmte Schülerinnen und Schüler raus, wo du es dir zur Aufgabe machst, über einen gewissen Zeitraum mehr über die zu erfahren und die Beziehung zu stärken, ne? Du könntest dir einen Mentor oder eine Mentorin im Kollegium suchen oder selbst einer oder eine werden in der Ausbildung von jüngeren Lehrkräften. Wenn du das an deiner Schule nicht findest, dann kannst du dich natürlich auch immer noch überregional vernetzen, zum Beispiel in sozialen Medien mit anderen Lehrkräften. Früher gab es das Twitter-Lehrerzimmer für sowas. Mittlerweile ist Twitter Ex und gehört einem verrückten Milliardär. Das ist leider gestorben, diese Möglichkeit. Es hat sich so ein bisschen auf LinkedIn verlagert, auch wenn es nicht mehr den Charakter des vorigen Twitter-Lehrerzimmers hat. Aber man sieht schon, es gab so ein bisschen eine Suchbewegung, wo vernetzen sich denn heute Lehrkräfte, die innovativ sind und sich Input holen wollen und sich verbinden wollen mit anderen, die sie offensichtlich an ihrer Schule nicht finden. Das spielt sich aktuell eher auf LinkedIn ab. Also dann such dir überregionale Fortbildungszirkel, überregionale Engagementzirkel und finde diese Lehrkräfte dort. Oder tritt einem Berufsverband bei und engagier dich dort. Bau dir ein berufliches Netzwerk auf. Dieses Thema Bindung, das kannst du dir auch auf anderen Wegen suchen. Wir sehen das bei unseren Kundinnen und Kunden, dadurch, dass wir eine sehr große Kundinnen und Kunden-Community haben, deutschlandweit. Da findet man plötzlich seinen Tribe, seinen Stamm und fühlt sich plötzlich zugehörig. Und man kann da sich offline treffen, man kann in der Community schreiben, man muss sich nicht groß erklären. Dieses Bindungsbedürfnis mit Gleichgesinnten. Da musst du dir überlegen, wo finde ich meinen Tribe? Umgib dich mit Leuten, die dein Tribe sind und nicht die, die dich runterziehen oder dich an dir selbst zweifeln lassen. Letzter Punkt, Selbstwert stärken. Wo wären da deine Handlungsmöglichkeiten? Du kannst natürlich deine Wahrnehmung expliziter lenken, denn man hat naturgemäß eine selektive Wahrnehmung. Unser Gehirn hat einen Bias, also ist voreingenommen und nimmt Dinge eher wahr. Also erstens, unser Gehirn hat eine Negativtendenz. Das ist einfach so. Also es nimmt negative Dinge stärker wahr. Und dann, wenn du auf diese negativen Dinge geeicht bist, dann nimmt es natürlich vorwiegend Informationen wahr, die auf diesen negativen Haufen mit einzahlen. Ne? Das heißt, es geht ganz viel um Bewusstmachung von positiven Dingen. Du könntest dir Erfolge in einem Erfolgsjournal dokumentieren. Du könntest dir positive Momente in Erinnerung rufen, ritualisiert am Ende des Schultages oder wo auch immer du das machst, auf der Autofahrt nach Hause. Einfach mal in Gedanken Revue passieren lassen. Was hat heute geklappt? Was ist gut gelungen? Was hätte ich nicht erwartet und war aber doch gut? Ne? Oder du könntest dich weiter professionalisieren, also spezialisiere dich in einem Bereich und werde dort Experte. Im besten Fall ist das an deiner Schule möglich und du bekommst den Raum dafür. Ich weiß, manche Lehrkräfte machen Lerntherapeuten-Ausbildungen oder Coaching-Ausbildungen oder Berater-Ausbildungen oder was auch immer, entweder schulisch und hoffen, das in Schule zum Einsatz bringen zu können. Bei wenigen klappt es, ehrlich gesagt. Darum sitzen die Leute dann bei uns. Oder du suchst dir einen außerschulischen Bereich, wo du dich weiter professionalisierst, wo du also Kompetenz erleben hast, die Möglichkeit, Kompetenz zu erleben und selbstwirksam zu sein damit. Vielleicht gibt es bei euch auch eine kollegiumsinterne Fortbildungskultur, dass man so Mini-Phobie-Snacks macht. Also ich zeig euch mal in 20 Minuten, wie ihr ganz schnell ein Arbeitsblatt auf dem Tablet mit App XY macht. Oder wir machen jetzt mal einen Input zum Thema Rituale in der Unterstufe. Was auch immer, wenn man im Kollegium eine Lernkultur etabliert, vielleicht ja auch eine Hospitationskultur, das könnte total dazu beitragen, dass man vom Wissen anderer profitiert und aber auch eigenes Wissen tradieren kann. Ne? Du könntest natürlich auch aktiv positives Feedback von SchülerInnen und Eltern sammeln. Ich sag mal, man kann Feedback sammeln. Ne? Phishing for Compliments ist jetzt vielleicht nicht das Richtige, aber positives Feedback dann auch wahrnehmen. So gibt es schon eine Reihe von Einwirkungsmöglichkeiten. Vielleicht ja auch welche, die du noch nicht ausgeschöpft hast. Vielleicht hast du aber auch vieles davon schon ausprobiert. Wir sehen das bei unseren Kundinnen und Kunden. Es ist gar nicht so von Anfang an absehbar, wenn die Zusammenarbeit mit uns beginnt, wer den Absprung macht und wer nicht. Zumindest im Lehrkraftnavigator, denn da ist es vollkommen zieloffen. Da geht es darum, die Basis zu legen, um selbst eine informierte, fundierte Entscheidung treffen zu können. Wir lenken also überhaupt nicht irgendwelche Entscheidungen, ne, sondern wir begleiten in dem Prozess und begleiten mit den richtigen Methoden. Man kann also von Anfang an nicht so absehen, wer wird tatsächlich kündigen und wer wird nochmal mit einer anderen Haltung und einem anderen Handlungsarsenal in Schule zurückkehren. In unserem anderen Programm, dem Karriereprogramm Querausstieg schaffen, da ist eigentlich die gemeinsame Basis, wenn man startet, schon, ich werde kündigen. Von daher arbeitet man da mit anderen Prämissen schon an Karrierethemen. Ne? Aber wenn du noch in dieser Suchbewegung bist und merkst, ja, das Thema psychologische Grundbedürfnisse, das ist ein ganz akutes bei mir. Und ich möchte gucken, wo sind meine Einwirkungsmöglichkeiten? Habe ich noch eine Zukunft in Schule? Oder muss ich konsequenterweise sagen, nee, das Pferd ist für mich totgeritten. Ich möchte mich woanders hin umschauen. Wenn du dich darin begleiten lassen möchtest, die Kontrolle wieder zurückzugewinnen, dann informier dich in einem kostenfreien Erstgespräch bei uns. Den Link dazu findest du wie immer in den Shownotes. Und dann wird mein Team ausgehend von deiner Situation mit dir schon erste Steps entwickeln, die du bereits an die Hand bekommst, bevor überhaupt eine Zusammenarbeit beginnt und die dir die Kontrolle wieder zurückgeben. An dieser Stelle setze ich für heute einen Punkt und wünsche dir eine schöne Woche. Sage bis zum nächsten Mal.